diese Aussage ja. stimmt in dieser in ihrer Absolutheit. Gerade vom Vibe her kriege ich bei Manfred so ein bisschen so ein sassy Vibe. Deswegen wäre es vielleicht Reputation gewesen. Aber ehrlich, Manfred hat, glaube ich, einen weichen Kern. Mir fehlt an dem Witz einfach bei der ganzen Aussage. Also es hat so eine Mario-Bartigkeit, finde ich.
So ein Kennst du? Sagt, oh, Anna Lucia ist tot, oh, schade, ja, wurde erstochen. Und alle so, oh, Femizid? Nee, Wespe.
Jura und Trash.
Mit uns erlebst du Recht völlig anders.
Ein Podcast von Stefanie Bayrich und Ines Garretzen.
Aufnahme läuft.
Steffi.
Hi Ines, heute ohne Vorgeplänkel.
Heute ohne Vorgeplänkel, wir starten direkt rein.
Ja, weil du bist auch, also ehrlicherweise, wir hatten Vorgeplänkel.
Ja.
Weil ich hab vergessen, auf den Knopf zu drücken. Das heißt, wir gehen heute direkt rein ins Thema, was auch immer. Also welches auch immer. Also ich hab eins, du hast bestimmt auch eins. Ich bin gespannt, fang du an.
Okay, ja, erstmal welcome back. Steffi und ich haben uns lange nicht mehr gesehen und gesprochen, deswegen ist
seit
auch
gestern.
Seit gestern. Ja, inoffiziell haben wir uns gestern, wir haben uns zum Lunchen getroffen in Berlin. Nee, aber wir haben lange keinen Podcast mehr aufgenommen, deswegen habe ich natürlich einige Themen. Und ich starte direkt mit einem, was vielleicht etwas weiter schon zurückliegt, jetzt wenn die Folge online kommt, aber trotzdem absolut nennenswert ist, finde ich. Es ist ja gerade Fußball-Weltmeisterschaft immer noch. Und diese Fußball-Weltmeisterschaft findet ja unter anderem in Südamerika statt. Und es gibt ein Land, und zwar Argentinien, die sind mit einer sehr spannenden Kampagne an den Start gegangen. Oder was heißt Kampagne? Aber die haben Vätern, die gerichtlich bestätigt keinen Unterhalt zahlen oder mit ihren Unterhaltszahlungen in Verzug sind, haben die den Zutritt zu den Stadien verwehrt. Voraussetzung dafür ist halt, dass das okay. gerichtlich bestätigt ist, also dass die zu Unterhaltszahlungen verurteilt sind, beziehungsweise halt gerichtlich festgestellt ist, dass sie diese nicht leisten. Und dann haben sie eine Liste mit 13.000 Namen. Die haben sie auch an die USA weitergegeben. Und die Argumentation dahinter ist, dass wenn man sich Karten für so ein unglaublich teures Fußballspiel leisten kann, dass man dann auch Unterhalt an seine Kinder zahlen kann. Und es kommt daher, also es kommt aus einer Stadt, jetzt habe ich sie gerade nicht hier zur... Auf jeden Fall kommt es aus einer Stadt, wo sehr viele Stadien sind oder einer Region, wo sehr viele Stadien sind. Und angestoßen wurde es von einer Politikerin, die selber lange für Unterhalt kämpfen musste gegen ihren Mann. Und das scheint ein Riesenproblem zu sein in Argentinien. Also fast 70% der Frauen erhalten keine oder unregelmäßige Unterhaltszahlung von den Männern, mit denen sie Kinder bekommen haben. Und ja, ich fand es eine total spannende und innovative Idee und finde es auch eigentlich ganz cool.
Also ich finde es erstmal krass, auf die Idee zu kommen.
Ja, voll.
Tatsächlich dachte ich auch erst so, geil, why not? Dann stellen sich natürlich aus anwaltlicher Sicht diverse rechtliche Folgefragen.
Rechtliches Störgefühl.
Aber es ist noch früh am Morgen. Ich habe jetzt keine Lust, mich da dezidiert damit zu befassen, weil das würde natürlich unter anderem in eine datenschutzrechtliche Debatte abdriften.
Das ist auch Punkt. Ja, der
naja, klar.
Weil es auch weitergegeben wurde ja an die USA und da kommt natürlich nochmal eine andere Dimension. Aber ich muss sagen, ich finde so dieses Thema, man muss halt Konsequenzen für seine Handlungen tragen und auch Männer, die Kinder kriegen, müssen Unterhalt zahlen. Und wenn, also diese offensichtliche Differenz zwischen, ich kann mir Tickets für ein Fußballspiel leisten, aber bin nicht in der Lage, meinem Kind zu ermöglichen, dass es mit sauberen Klamotten essen kann und in die Schule gehen kann.
Total. Ja. Also ich finde es super, auf den ersten Blick denke ich so, nailed it, ja, finde ich gut. Man müsste sich das, und da bin ich jetzt ehrlich gesagt, ich bin einfach zu faul, müsste wirklich rechtlich mal Gedanken drüber machen, weil du natürlich zwei Dinge miteinander verquickst, die nichts zu tun haben, außer das Bankkonto, letztlich, ja. Also das ist ja der gemeinsame Nenner, der in beiden Situationen eine Rolle spielt, Datenschutz. Aber an sich, wenn man jetzt unrechtlich drauf guckt, würde ich auch sagen, es sollte sich eigentlich von selbst verstehen, wenn du den Unterhalt nicht zahlst, dass du nicht ohne Ende Kohle für Fußballtickets. Und die müssen ja krass teuer gewesen sein.
Die waren unglaublich teuer und ich finde, es ist, na gut, ne, ich gehe total mit, rechtlich hat man da irgendwie Bauchschmerzen, aber ich finde alleine auch für so eine öffentliche Debatte, die das ja auch losgetreten hat, über genau diese Thematik, finde ich das eine super Idee, weil es natürlich genau der Punkt ist, also es ist ja sowieso mit Fußball in verschiedensten Dimensionen, kann man darüber ja sprechen. Ich meine, was für Gelder versenkt werden, wenn irgendwie in Deutschland zwei rivalisierende Clubs aufeinandertreffen und die halbe Polizei der Bundesrepublik dann da auftauchen muss. Könnte man ja auch mal drüber reden, ob das alles so gerechtfertigt ist oder ob Männer nicht einfach mal ihre Emotionen in den Griff kriegen sollten. Anderes Thema. Aber ich fand es auf jeden Fall spannend.
Anderes Thema, ja. Da würden wir jetzt komplett abdriften. Ja, aber haben sich ja auch die Gerichte damit befasst. Finde ich ein ganz interessantes Thema und vor allem aus Sicht der Polizei finde ich es ganz spannend. Ich habe da ja mit einer Polizistin mal mich drüber unterhalten, die war auch im Podcast und da ist, also die arbeitet in Hannover, ist halt Ausnahmezustand und sie koordiniert das Ganze auch. Also das ist schon richtig krass. Ja, finde ich spannend. Habe ich nicht mitbekommen. Ich habe mich aber auch mit dem Thema WM gar nicht beschäftigt. Ich gucke sonst eigentlich immer EM und WM ein bisschen mit, aber vielleicht auch urlaubsbedingt. Ich hatte einfach keinen Bock. Was witzig ist, ich war vor 2 Jahren, habe ich eine Slowenien-Tour gemacht. Dieses Jahr nach Albanien und in beiden Jahren waren wir in Kroatien und wir waren in beiden Jahren, also 26 und 24, in einer kleinen Stadt in Kroatien. Und immer an dem Tag, an dem wir dort übernachtet haben, wie crazy ist das, war entweder EM oder WM und jetzt kommt's, abends hat Kroatien gespielt.
Quatsch.
Ja, sehr, sehr lustig und das fand ich mal ganz interessant, weil wir so beim Thema Fußball sind. Da wird auch gefeiert. Da wird EM gefeiert, da wird WM gefeiert, aber anders als hier. Also jedes kleine, es war wirklich ein kleiner Ort, aber jedes Café, jede Bar, das ist ja immer gekoppelt. Ne? Es gibt ja überall Café und Bar.
Ja.
Haben gefühlt 24/7 offen und überall ein Fernseher, alle haben geguckt, aber fröhlich. Nicht gröhlich. Also schon bei der Vorberichterstattung haben sie irgendeinen kroatischen Fußballsong die ganze Zeit gesungen. Wir sind da vorbeigelaufen. Und das war so ein schönes Bild, weil das so eine ganz kleine Gasse, Kopfsteinpflaster, das war ein schönes Bild, überall Fähnchen. Und Jörg hat dann Fotos gemacht und die haben sich auch noch drüber gefreut und dann noch extra ein paar Posen hingelegt für das Foto. Aber sehr freundlich, also allen gegenüber, die da auch durchgelaufen sind und es war also nicht so eins drüber, wie es bei uns oft ist.
Ja.
Weißt du? Also Fußball ist bei uns ja häufig gröhlich, manchmal ein bisschen Krawall, ein bisschen zu viel
bisschen
Alkohol.
Bisschen aggressiv, ja.
Ja,
voll.
Da gar nicht. Also da saßen ganz viele verschiedene Leute zusammen und alle haben sich gefreut auf den Beginn des Spiels gewartet, also auf den Anpfiff und derweil gesungen. Und das Lustige war, wir haben mitten in der Altstadt auch gewohnt und ich hatte keinen Bock, das Spiel zu gucken, hatten aber die Fenster offen, weil es tatsächlich ein schöner, warmer Tag war. Und dann konntest du anhand der Reaktionen ahnen, was vielleicht gerade passiert ist die halbe Nacht. Ich glaube, es war aber ein Elfmeterschießen und das habe ich nicht rausgehört an den Reaktionen. Ich war mir ganz sicher anhand der Geräusche, wobei irgendwann bin ich eingeschlafen, ich dachte, Kroatien hätte gewonnen. Aber da war es ein Elfmeter oder nicht, aber auf jeden Fall haben sie Tore gemacht. Ich dachte, sie hätten gewonnen anhand des Geräuschpegels. Und es war hinterher kein Krawall.
Ja, das ist ja auch total spannend. Es gibt ja auch Statistiken dazu, dass wenn Fußball läuft, die häusliche Gewalt steigt.
How dare you? Wie kannst du?
Insbesondere dann, wenn der Lieblingsverein oder das Land jetzt ja bei WM oder EM verliert, dass dann die Zahlen an häuslicher Gewalt steigen. Und das
ist so weird.
Ja, aber das ist genau dieses Thema. Also diese Emotionen, die dann da in den Fußball gelegt werden. Also ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten. Ich habe als Jugendliche im Stadion gearbeitet und habe da Bier ausgeschenkt. Also ich glaube, da war ich dann schon 18, nur um das hier kurz. Da war ich auf jeden Fall 18, als ich Bier ausgeschenkt habe. Und da gab es bei manchen Spielen auch Alkoholverbot. Und ich habe das immer sehr... Also ich fand es immer sehr spannend, wie man das so miterlebt, wie da wirklich die Emotionen hochkochen. Und das war wirklich egal, wer da vor dir stand. Die haben reihenweise ihre Manieren an der Tür abgegeben. Also eine Kollegin von mir wurde mal mit Bier, also ihr wurde das Bier sozusagen wieder entgegengeschüppt, weil angeblich die Krone nicht gut genug war und so.
Ey, was ist das denn für eine Kacke?
Und ich finde... Es ist total spannend zu sehen, dass Männer ihre Emotionen im Fußball so ausleben können. Und ich finde es auch gut. Also ich finde es schön, dass sie ein Outlet gefunden haben, wo sie Emotionen zeigen können, wo sie weinen können, wo sie sauer sein können, wo sie dies und das sein können. Andererseits denke ich mir so...
Da müssen wir nochmal tiefer reingehen.
Ja, und jetzt müssen wir mal zum nächsten Schritt kommen, dass wir daran arbeiten, dass unsere Emotionen nicht grenzenlos sein dürfen, sondern dass wir uns auch wieder im Rahmen der Selbstführung einfangen und das Gefühl zwar spüren, aber nicht unbedingt dem Polizisten eine reinhauen müssen deswegen.
It's the way to go.
Das hast du so schön gesagt. Ines, du solltest Kurse geben.
Ne?
Ich kann schon, und da würde ich würde das gar nicht auf Männer beschränken wollen. Dass wenn du bei einem Sportevent richtig mitfieberst, klar, das macht was mit dir. So, nehmen wir mal vielleicht jetzt nicht, ich kann das bei Fußball, doch, oh Gott, ich bin auch so ein, also ich habe auch, wenn ich gucke, dann habe ich auch Fußball-Tourette. Ich habe ja auch Straßenverkehrs-Tourette, habe ich ja auch. Ich gehe da schon auch mit und ich reg mich auf und flippe aus. Ich habe aber früher vor allem Tennis geguckt. Also ich habe selber gespielt.
Random Facts.
Also schon in der, weiß ich gar nicht, Grundschule angefangen oder so. Kannst ja bei uns auf dem Dorf, kannst ja nichts machen. Es gab halt einen Tennisplatz.
Ich finde das total wild, weil ich, also eine Sache, die ich mir nicht vorstellen kann, ist, wie du auf dem Tennisplatz stehst mit so einem süßen Röckchen. Oh Gott. Wild.
Nee, nicht Röckchen. Ines, also das möchte ich jetzt mal klarstellen. Auch da in der mir eigenen Art. Ich war damals der krasseste Fan ever von Andre Agassi.
Riesenfan.
Oh, I see.
Sorry. Also da war der ja noch so der Tennis-Punk im Verhältnis, ja, muss man ja sagen, im Vergleich zu allen anderen. Dann mit den bunten Outfits. Und ich habe mein Lebtag keinen Tennisrock getragen.
Okay, sehr gut. Ich bin beruhigt.
Ne, du kannst ja auch, ich weiß gar nicht, ich hatte überhaupt keine Tennis, weil du kannst ja auch mit normaler Sporthose. Da ist klar. Da ist jetzt kein Schild, das sagt, so, also einfach normale T-Shirts, auch keine, ja. So, und dann natürlich, ich habe echt lang drauf gespart, weil die waren teuer. Ich musste natürlich auch so ein Hemd wie Andre Agassi haben dann. Das war mein, glaube ich, einziges Tennis-Outfit. Ich weiß, das denkt man immer, es passt nicht zu mir, aber es ist ein toller Sport. Und ich bin ja schon eigentlich so Wettkampf finde ich ja schon nicht schlecht. Also ich habe das gern gemacht.
Ach Quatsch.
Ja. So, also von daher passt irgendwie doch. Ich glaube, man denkt immer, Steffi, Tennisplatz, nein, weil du dieses Wimbledon, alles in Weiß und Röckchen und so.
Das ist ein bisschen snobby, ja.
Ja, und das bin ich nicht. Das bin ich nicht. So war auch meine Familie nicht. Aber es ist ein toller Sport, der macht Spaß. Und auch da hättest du ein wenig überlegst. Guck mal, Doppel habe ich gar nicht so gern gespielt. Immer lieber Einzel. Und da bin ich natürlich, ich habe alles geguckt. Egal um wie viel Uhr, ich habe alles geguckt. Und ich habe mal, so viel zum Thema, da kochen die Emotionen über. Wie alt war ich da? 13, 14, meinen eigenen Tennisschläger zerdroschen an der Wand. Tja, hoppla. Als Andre Agassi ausgeschieden ist. So, ich habe aber nur, ja, da musste ich halt auf einen neuen Tennisschläger sparen. Also ich kann das schon nachempfinden, dass die Gefühle da mit dir durchgehen, aber mach einfach was kaputt, was dir gehört. Du musst ja nicht auf andere. Also ich hätte nie mit dem Schläger jemand anders. Und ich habe mir auch hinterher gedacht, so, wie bescheuert bist du? Aber in der Sekunde, kleiner, jähzorniger Zwerg, ich war so wütend. Und ich fand auch, dass der Ball nicht im Aus war. So.
Ja.
Also, von daher, aber das kann man ja wohl mit sich selber ausmachen. Oder dann ist man halt vielleicht mal laut. Ich verstehe aber nicht, warum du draußen immer so Krawall machen musst oder drinnen und andere Personen mit einbeziehen. Heute habe ich mich übrigens im Griff. Ich war da ja noch jung. Weißt du, was ich heute mache? Ich schimpfe. Bei mir zu Hause vom Fernseher. Und dann ist wieder gut.
Ja, und das ist ja genau das. Also man muss halt lernen, es ist ja gut, Emotionen zu haben. Und die soll man ja auch haben. Aber man muss halt lernen, mit ihnen umzugehen. Und ich finde es halt immer so lustig, wenn Frauen seit Jahrhunderten vorgehalten wird, sie werden zu emotional, dann geh einmal zu einem Fußballspiel Eintracht Braunschweig gegen Hannover 96, da weißt du, was Emotionen ist. Da werden Bänke rausgerissen, ganze Stadien kaputt gemacht, da sind die ganzen Städte abgesperrt. Das ist einfach nicht mehr witzig. Das hat nichts mehr mit Spaß oder irgendwas zu tun. Ja.
Und können wir da vielleicht mal ein Wort in den Raum werfen, auf das ich gerade richtig Bock habe?
Mhm.
Ich finde, die sind dann alle immer so hysterisch.
Ja, das ist Hysterie.
Ja, passte gerade sehr schön. Nee, also gucke, Ines, ich bin jetzt erwachsen. Ich habe das im Griff.
Gut.
Ich habe seit Jahr und Tag nichts mehr an die Wand geworfen. War ich mal kurz davor, ja, hat dann aber meistens mit der Politik zu tun und ich habe vielleicht gerade eine Tasse in der Hand. Aber ich habe es nicht getan, ich habe mich nämlich im Griff. Wir haben übrigens schon mal über dieses Fußballthema gesprochen. Da ging es aber nicht um Gewalt, sondern da ging es um Swifties.
Genau, ja, das ist nämlich genau der Vergleich, der mir da immer in den Kopf kommt, so dass über Frauen wird sich lustig gemacht, wenn sie sich auftakeln und zu Taylor Swift gehen und sich da extra Outfits für basteln und keine Ahnung was, dann finden alle das lustig. Aber wenn dein Fußballverein spielt und du in deinem lokalen Bahnhof die gesamte Treppe in den Farben einstreichst, dann ist es völlig
dein
normal.
Dein ganzes Gesicht in den Farben.
Dein Gesicht in den Farben anmalst, ja. Wenn du deine privaten Verabredungen verschiebst, weil alle zwei Wochen oder weiß ich nicht, wie oft dein Verein spielt, das ist dann völlig normal. Aber wenn ich einmal in meinem Leben zum Taylor Swift Konzert gehe und mir dafür Cowboy-Schuhe anziehe, dann habe ich ein Problem, oder was?
Ja.
Weiß ich nicht.
Das klang total niedlich, Cowboy-Schuhe.
Cowboy-Boots heißen die, ja. Ich hatte auf jeden Fall Glitzer in den Haaren und Glitzer im Gesicht und ein schönes Kleid an. Und ganz viele Friendship Bracelets.
Ich fand das schön. Ich finde das völlig in Ordnung. Und wenn das dein Konzerterlebnis und die Vorfreude drauf noch größer macht, ja, dann ist das doch fein. Ich finde das völlig in Ordnung. Und witzigerweise, das hast du ja. Ach, guck mal, hast du auf Festivals eigentlich auch immer?
Ja. Ne,
dass da irgendwelche Leute dann im aufblasbaren Alien-Kostüm, Pikachu-Kostüm. Ich glaube, das sind meistens auch Männer. Also ich würde das nicht machen, weil ich denke, wenn es regnet, ist ätzend.
Ja, fair.
Wenn es heiß ist, ist ätzend. Also ich habe, warum kostümieren?
Aber es ist doch schön, sich für irgendwas so auf irgendwas zu freuen und sich
total
Gedanken zu machen darum, wie was ja man da anziehen möchte und so. Und von daher, ich finde es auch cool, wenn Leute irgendwie verschiedene Trikots haben und zum Fußball gehen und so. Alles fein, ist doch schön, dass ihr das macht und ist doch schön, dass es euch so gut gefällt. Ihr müsst vielleicht danach nicht aggressiv werden, aber ansonsten
Finde ich auch.
Cool.
Und ich habe für mich da keine Lust drauf, also gerade auf Festivals oder Konzerten. Ich freue mich aber immer, wenn jemand kostümiert vorbeiläuft. Zaubert der ja immer ein Lächeln ins Gesicht, wenn da so ein Pikachu an dir vorbeilatscht oder irgendjemand, was weiß ich, gibt ja diese ganzen Aufblasedinger, ne, die dann so ein Fake sind, wo du von einem Alien entführt wirst und du hast aber dann, weißt du, so
ja,
die,
ja.
Da gibt es ja tausend Varianten davon. Oder da rennt ein aufblasbares Einhorn rum oder so. Ich freue mich da immer drüber. Also ist ja kein Grund, mich lustig zu machen. Ich denke nur immer, Gott, die arme Sau, heute ist echt wahr. Also,
ja, das
aber
ich auch
muss ja jeder selbst entscheiden. Ich freue mich da immer drüber. Und das ist auch wieder so ein Ding. Warum muss man immer alles gleich beurteilen?
Wirklich nervig.
Also das war, das finde ich bei dem Swiftie-Ding auch so. Man darf doch zu allem eine Meinung haben. Man darf sie auch sagen. Man muss sie aber nicht zwanghaft sofort öffentlich und das Volk bringen. Das denke ich immer so. Ja, jetzt wissen wir. Du findest das auch albern. Danke. Ohne diese Information hätte ich nicht leben können. Also warum muss man das immer so zwanghaft sofort? Vor allem immer Leute, die sich selber eigentlich nicht so exponieren, dann mit irgendeinem Manfred328-Profil.
Ja. Ja, und dann weiß man aber eigentlich, Manfred328 würde sich eigentlich wünschen, dass ihn jemand mal einladen würde, mit ihm zusammen irgendwo auf ein Konzert zu gehen, wo er sich auch mal verkleiden könnte.
Manfred hätte auch so gern Glitzer im Haar gehabt und wäre auch gern auf dem Konzert gewesen.
Genau, vielleicht, wer weiß, welche Era Manfreds Era gewesen wäre. Also
Manfred, ja. Wenn du uns jetzt zuhörst, geh doch einfach los.
Ja.
Kauf dir, wie Ines sagt, kauf dir die Cowboy-Schuhe. Kauf dir ein bisschen Glitzer. Und du kannst es ja erstmal zu Hause ausprobieren. Und vielleicht gibt es ja irgendwann mal, es gibt ja auch so Fanbörsen, wenn jemand dann doch nicht zum Konzert kann oder so. Vielleicht hast du Glück und erwischt dir doch mal ein Ticket. Einfach machen, Manfred. Das war das.
Das war das.
Ja, du hast ja gesagt, du hast eine Fülle von Themen gesammelt.
Also du kannst weitermachen, sonst würde ich vielleicht anschließen mit einem Thema, was schon so in die Richtung geht. Du hast es, denke ich, mitbekommen. Dieter Nuhr. Nur kurz, um da einmal alle abzuholen. Also Nuhr hat in der Sendung Nuhr XXL am 18. Juni unter anderem gesagt, die Wahrscheinlichkeit bei 300 bis 350 Femiziden pro Jahr auf einen Frauenmörder zu treffen, sei praktisch null. Das Ganze in einem Kontext, dass er meinte, Frauen sollten sich doch einfach mal überlegen, mit wem sie schlafen würden. Dann würde das auch nicht passieren, dann würde man auch nicht umgebracht.
Kennenlernen.
Also sie sollten
kennenlernen.
Ja. Und dieser vermeintliche Witz steht natürlich jeder Erkenntnis zu dem Thema Femizide entgegen, dass es natürlich gerade nicht die sind, mit denen man einen One-Night-Stand hat, sondern die, mit denen man seit 20 Jahren verheiratet ist, die einen am Ende umbringen oder die, von denen man sich halt trennen möchte. Also ja, ich muss sagen, es gibt eine spannende Folge von Sophie Passmann zu dem Thema. Die können wir auch wahrscheinlich mal verlinken. Also ich finde, sie sieht das sehr differenziert und ich gehe schon auch mit dem Gefühl oder dem Gedanken, dass man grundsätzlich auch über Femizide Witze machen darf. Aber das ist einfach kein guter Witz gewesen. Also mir fehlt an dem Witz einfach bei der ganzen Aussage. Also es hat so eine Mario-Bartigkeit, finde ich. So ein
Mario-Bartigkeit.
Kennst du? Es war halt original einfach kein Witz. Und ich gehöre zu denen, die sagen, Satire darf passt alles. Satire darf aber nicht damit rechnen, dass es keine Kritik dazu gibt. Das fand ich halt einfach, es war nicht nur ein lamer Witz, es war original gar kein Witz. Und von Fakten getragen war es auch nicht. Weil das Grundproblem ist ja, dass Femizide, wie man sie eigentlich erfassen müsste, also das mit den Zahlen ist ja auch so ein bisschen schwierig. Ja. Ich habe da ein ganz tolles Gespräch dazu geführt mit Nachla, die auch sagt, sie findet den Begriff Femizid ein bisschen zu wenig trennscharf. Weil das meiste, sagt sie, also aus psychiatrischer Sicht, sind Beziehungstaten. Und ja, die meisten werden von Männern begangen, ist so. Aber Anknüpfungstatsache ist nicht das Geschlecht an sich, sondern die Beziehung. Fand ich einen ganz interessanten Punkt, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Und sie hatte tatsächlich einen Fall von Androzid zu begutachten.
Okay, also
anders. Und da dachte ich, guck mal, ja, cool, hat sie den, also dachte ich, Gibt's den Begriff überhaupt? Und allein diese Tatsache zeigt ja, ja, den gibt's, den hat Nachler jetzt nicht erfunden. Es kommt so gut wie nie vor. Und da waren es aber auch unbekannte Männer. Die Frau ist einfach losgezogen, die wollte einfach Männer töten, weil sie Männer sind. Und da habe ich viel drüber nachgedacht, das fand ich einen ganz interessanten Anknüpfungspunkt, weil vieles, was als Femizid bei uns oder zu den Femiziden gerechnet wird, ist tatsächlich die Beziehung, die Anknüpfungstat. Und da kannst du schon drüber nachdenken, ist es jetzt wirklich das Geschlecht oder die Beziehung? Und allein die Tatsache, dass häufig Männer Täter sind, macht das es dann zu einem klassischen Femizid? Ich habe darauf keine Antwort. Ich fand das eine sehr, sehr, sehr spannende Frage. Und das, was Dieter Nuhr da gesagt hat, war nicht witzig. Es war einfach original nicht witzig. Und ich fand dann wieder diese Opfernummer hinterher halt, die fand ich witzig. Da dachte ich auch so, wow.
Ja, vor allen Dingen auch so, dass er dann, es war, meine ich, eine Journalistin aus Wien, die das zum ersten Mal oder als erste kommentiert hat und kritisiert hat öffentlich. Und er hat dann auf Facebook auch so ein Medium, was für mich irgendwie total fern ist, auf Facebook hat er sie dann auch direkt öffentlich genannt und so an den Pranger gestellt und so, wo ich mir auch dachte, ach, ist das jetzt die Art und Weise, damit umgehen zu müssen? Also,
ja, ich weiß nicht.
Ja, ich find's so ganz spannend, dass jemand, der ja sein Geld damit verdient,
ja, ja,
andere zu exposen und Witze über andere Menschen zu machen, dann gleich so angefasst ist, wenn er selber mal kritisiert wird.
Ja, voll.
Naja.
Heul leise.
Finde ich schwierig. Und ich persönlich finde, ja, du darfst auch Witze über Femizide machen. Ich würde nicht sagen, dass das verbietet sich komplett. Und es gibt ein fantastisches Beispiel. Kennst du Anna Lucia? Super cool. Die ist öfter mal bei Till Reiners Happy Hour. Und sie hat das gerade gemacht. Ich glaube, es ist auch online inzwischen geklippt von ihr. Die hat auch einen Witz gemacht über Femizide. Und sie hat halt davon erzählt, dass sie selber total Panik hat, dass sie irgendwann mal gestochen wird. Oder also von der Wespe. Und sie ist noch nie gestochen worden von der Wespe.
Das habe ich auch gesehen. Den, ja, ja, doch, kenne ich.
Nice. Und das dann so zu drehen, dass sie denken, also wenn es passiert, dann bitte so, also richtig krass. Also richtig krass. Ich krieg's nicht mehr genau hin. Aber es endete dann damit, dass sie wahrscheinlich an diesem Wespenstichen stirbt. Weil es könnte ja auch sein, dass sie allergisch ist und so. Und dass dann der Freundeskreis so sagt, oh, Anna Lucia ist tot. Oh, schade. Ja, wurde erstochen. Und alle so, oh, Femizid? Nee, Wespe. Und das fand ich schon sehr nice. Und sie hat dann selber gesagt, oh, ein Witz über Femizid, darf man das? Und dann sagte sie selber, ist ja offensichtlich gerade im Trend. Und ich dachte, ich mach mal mit. Also das heißt, es war ein Witz angelehnt an Dieter Nuhr mit Kritik an Dieter Nuhr. Also hatte ich überhaupt kein Störgefühl, ehrlich gesagt.
Nee, aber das ist ja auch, sag ich mal, ein guter Witz zu dem Thema, der ja die Dramatik der Thematik aufzeigt, anders als da einfach so drüber zu bürsten, wie es halt Dieter Nuhr
Wenn du drüber nachdenkst, ja, also dass es überhaupt möglich ist, dass jemand sagt, du wirst erstochen. Also das Femizid, das ist ja das, was sie letztlich damit gemacht hat, genauso alltäglich ist, wie von einer Wespe gestochen zu werden. Also da steckt ja viel mehr drin, als auf den ersten Blick scheint. Also von daher, ja, haben wir auch das. Also Ines, du hast ja heute was gesammelt. Fußball, Dieter Nuhr. Was kommt jetzt? Pack noch einen Merz oder Spahn drauf und...
Ines, ausrasten!
Ja, da hätte ich auch viel zu sagen, aber da habe ich ein bisschen damit gerechnet, dass das von dir kommt. Deswegen habe ich mich von den Menschen gelöst und bin zu den Bots rübergegangen bei meinem nächsten Thema. Mhm. Und zwar, das ist jetzt Clickbait, pass auf, es gibt mehr Bots im Internet als Menschen. Diese Aussage stimmt in dieser in ihrer Absolutheit natürlich nicht, sondern
können wir das bitte einführen, das Wort? Ich liebe es ja noch. Also in dieser Absolutität, ja. Nice, das fand ich richtig niedlich. Aber es ist auch echt noch früh, ne? Ich habe da auch immer eher Wortfindungsstörung. Ja, in ihrer Absolutheit nicht. Ja.
Genau. Das sind aber auch so Wörter, wenn du so Klausur schreibst und dir irgendwann so Wörter ausdenkst, weil du so durch bist.
Brainfucks.
Sowas würde von mir auch kommen. Naja, gut. In ihrer Absolutheit stimmt diese Aussage natürlich nicht. Und ich muss ehrlich zugeben, mir fehlt auch das technische Verständnis, um das jetzt konkret zu erklären. Das könnt ihr bitte selber nachlesen. Aber was ich total spannend finde, es gibt, also bei Websites kann man ja Webseitenbesucher tracken. Und das waren schon immer auch Bots. Und so wie ich es verstanden habe, gibt es sozusagen gute Bots, die durch zum Beispiel, wenn du bei Google was eingibst und eine Suchanfrage stellst, die dann die Website durchsuchen nach dem Thema und die dann entsprechend ranken. Es gibt aber auch natürlich nicht so gute Bots, die irgendwie versuchen zu hacken. Keine Ahnung, was sie machen. Ich weiß es auch nicht. Aber auf jeden Fall werden diese Bots das Internet übernehmen. Vorher wurde es immer für ungefähr Ende 2027 vorhergesagt und es ist aber jetzt schon eingetreten, dass es mehr Aktivität auf Internetseiten durch Bots als durch Menschen gibt.
Krass.
Und ich finde es total krass, weil mir das überhaupt nicht so bewusst war. Aber es ist natürlich total klar, weil wenn du bei ChatGPT eingibst, weiß nicht, such mir die besten Reiseziele, dann gibt es ja Bots, die Webseiten durchsuchen nach den besten Reisezielen 2026. Dadurch, also durch diese Large Language Modelle, ist halt dieser Anstieg an Bots auch zu verzeichnen. Aber ich finde, es ist auch ein kleiner Reminder, um das mal auf die sozialen Medien zu übertragen, dass auch da ganz, ganz viel durch Bots passiert und dass man sich ganz oft selber oder dass die eigene Wahrnehmung schon extrem durch Bots verfälscht wird. Gerade zum Beispiel, wenn du unter Postings Kommentare siehst, gerade so AfD-Kommentare, die einfach nur so blaue Herzen sind, das sind ganz oft Bots. Das sind keine echten Menschen dahinter, sondern das sind Bots. Und die werden natürlich auch besser, dass sie auch inhaltliche Kommentare schreiben können. Und man regt sich dann auf oder man diskutiert oder versucht vielleicht zu diskutieren noch mit so jemandem. Und das ist eine Maschine, das ist ja gar kein Mensch. Und man verfälscht aber auch die eigene Wahrnehmung dahingehend, dass man denkt, das ganze Internet ist voll mit Nazis. Ist es wahrscheinlich auch zu einem gewissen Teil, aber ein großer Teil davon
sind Drittel.
Und soll uns natürlich genau das Gefühl auch geben, beziehungsweise wahrscheinlich nicht uns, sondern den AfDlern, dass sie sich halt bestätigt fühlen und dass sie das Gefühl haben, sie sind in der Übermacht. Und deswegen fand ich das eine sehr spannende News. Die kommt von Anfang Juni, also ist jetzt auch schon wieder ein bisschen überholt. Aber ich fand es eine sehr, sehr spannende News und was man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten sollte, wenn man sich im Internet bewegt und auch aus kleiner Marketing-Sicht hier natürlich auch, wenn man selber Webseiten hat und Webseiten schaltet oder betreut, dass man seinen Content eher darauf stellt, was diese Bots tatsächlich machen und weniger darauf, wer der Webseitenbesucher ist. Also die Gestaltung von Webseiten wird sich auch dementsprechend ändern. So.
Ja, absolut. Und weil du das jetzt gerade sagst, ich logge mich mal nebenher schnell bei LinkedIn ein, weil da habe ich heute Morgen, witzig, dass du jetzt auch das Thema hast, einen Link zu einem Beitrag geschickt bekommen. Jetzt ist mein Rechner wieder super lang. Er hat sich auch mit dem Thema befasst und zwar auch KI-generierte Inhalte. Jetzt muss ich mal schnell schauen, ob ich den, den auf die Schnelle finde. Schneiden wir raus. Nee, hier. Nee, aber du kannst. Ich sag das immer, das ist lustig. Und dann in jeder Episode hörst du immer, schneiden wir raus. Und dann fällt mir hinterher ein, wir haben ja gesagt, wir schneiden nichts raus. Berliner Internet ist wieder zu langsam. Und dabei habe ich doch gerade den Anbieter gewechselt. Nein, es ist immer noch zu langsam. Da war es tatsächlich auch mit Hilfe von. Nö, Internet will nicht. Mit Hilfe von KI. Generiertes Material, Fake News, TikTok-Video. Guck mal, jetzt habe ich es doch. TikTok-Video schildert einen angeblichen gewalttätigen Übergriff auf ein Parteimitglied einer nicht so schönen Partei, klar, wie der AfD, im Zug. Emotional aufgemacht, empörend, zigtausend Aufrufe, zigfach geteilt. Problem ist, es steht hier, es wurde von einem Landesvorsitzenden geteilt, einem Mitglied des Deutschen Bundestages. Und da hat sich jemand dahinter geklemmt, sich das mal angeguckt und zum ersten gesehen, ja, das ist tatsächlich mit KI gemacht. Und bei der Polizei ist auch kein Vorfall bekannt dieser Art. Also wurde richtig ein bisschen recherchiert. Fand ich schon krass. Und da war es jetzt natürlich kein Bot, aber ein Fake-Video. Also die Kombi hast du ja auch noch und das macht es so schwierig, weil du zum einen die ganzen Bot-Inhalte hast, die ganzen Bot-Kommentare und dann kommen auch noch Menschen dazu, die perfide, wieder besseren Wissens, Fake-Videos teilen.
Es ist total krass, weil ich finde, ich sag mal, es ist selbst für meine Generation, die Digital Natives, schwierig geworden, KI zu erkennen. Und das ist so gefährlich. Das ist so unglaublich gefährlich, weil genau diese Dinge ja passieren. Und ich muss immer wieder, ich habe schon 7000 Mal gesagt, aber an unser Gespräch, oder nicht, ich war nicht Teil des Gesprächs, aber bei den Live-Gesprächen in der BRAC von deinem Podcast Recht interessant denken, wo, jetzt fällt mir wieder der Name nicht ein, sehr unprofessionell, es tut mir leid.
Florian Schwieger.
Florian Schwieger, ja, genau, gesagt hat, die größte Gefahr der KI liegt seiner Meinung nach in der Bequemlichkeit der Menschen. Und genau das ist es. Also da stehe ich zu 1000% hinter, weil genau das ist es. Jetzt denkt man sich noch, oh, ich versuche mal rauszufinden, ob das KI ist. Je mehr man damit überstülpt wird und je mehr man merkt, dass man das gar nicht mehr rausfinden kann so einfach, desto mehr wird man sich dem hingeben und wahrscheinlich die Dinge irgendwann einfach glauben. Weil
ja, es gibt aber jetzt schon ein ganz cooles Pilotprojekt, wo du dann Inhalte reinpackst, also ist noch nicht für die Öffentlichkeit zugänglich, ist momentan eben ein Forschungspilotprojekt, wo du Inhalte reinspielen kannst und KI überprüft dann, ob das KI ist.
Nerd. Ja, voll, aber auch das ist ein Aufwand. Also man müsste das direkt integriert in diese Social-Media-Plattform haben, dass man automatisch sehen kann, das hier ist KI-generiert.
Entschuldige, es ist doch ganz easy möglich. Also ich meine, es ist kein IT-Nerd. Aber es kann doch nicht so schwierig sein, dass beim Upload, weißt du, du hast doch auf YouTube bestes Beispiel, da läuft automatisiert eine Überprüfung, ob da eine Content-ID drauf ist. Urheberrechtlich. Sondern ja. Lass doch parallel eine KI drüber laufen, die feststellt, ob das KI ist. Und dann wird automatisiert da ein KI-Label draufgepackt. Und für den Fall, dass die KI sich irrt, hast du Widerspruchsrecht. Lass doch machen. Was soll der Scheiß? Ja. Es wäre alles so einfach. Es ist technisch im Prinzip ja fast alles möglich.
Natürlich
es ist ja nur nicht gewollt,
möglich.
Weil dann ist die Empörung weg. Wenn bei diesem Video mit dem Angriff auf einen Politiker KI-generiertes Beispielvideo draufsteht, ja, ist der Witz weg, natürlich.
Na klar.
Aber dann kann ich damit halt kein Geld verdienen als Plattform. Plattform regt mich sowieso auf.
Ines, ausrasten!
Es ist einfach nervig, Ines.
Es ist nervig, natürlich ist es nervig.
Ungefährlich.
Und es ist gefährlich. Ja.
Siehste?
Siehste.
So, haben wir das auch?
Das
Was hast du noch?
Ich jetzt höre ich dich gerade nicht mehr. Einen Moment.
Im Steckerchen gezogen.
So, jetzt hat. Jetzt machst du es extra.
Ja, ich habe nur den Mund bewegt und wollte gucken. Ja, gut. So, jetzt hast du, das waren deine drei Aufregerthemen.
Das
Bist
waren
du damit durch oder hast du noch eins gesammelt?
Ich habe noch welche, aber jetzt erstmal du. Also ich habe für diese Folge keine mehr. Das waren meine großen drei.
Man könnte ja jetzt erwarten, nach 3 oder 4 Wochen Aufnahmepause. Ihr habt natürlich weiter Folgen bekommen, aber wir haben nicht aufgezeichnet. Kommt Steffi mit März um die Ecke? Nein, Überraschung. Ich habe nichts Märziges, nichts Schmerzhaftes. Sparen. Sparen. Und zwar die geplante Reform, aka Abschaffung, des Informationsfreiheitsgesetzes, IFG. Ein kompletter Aufreger für mich. Das ist jetzt Anlauf Nummer 2, 2025. ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, im April, Mai ging es los, so mit den ersten Nachrichten zum Thema. September war dann der Peak, da wollten sie auch schon mal richtig am IFG sägen. Riesenaufschrei kam dann nicht. Habe ich in aller Ausführlichkeit mit Christoph Partsch natürlich besprochen. Und jetzt gehe ich dieser Tage so durch die Nachrichten. Also auch wenn es rauskommt, ist das wahrscheinlich schon wieder ein bisschen abgeflacht, die Aufregung. Sehe ich Pläne zur Reform des IFG, neuer Vorstoß, wieder aus derselben Ecke initiiert, just von Jens Spahn, Mr. Maske.
Ich flippe aus. Ines, ich flippe aus.
Und das wirklich Spannende ist, dass noch mehrere IFG-Verfahren laufen zu den Maskendeals. Und das sind tatsächlich keine Fake News. Ich weiß das, weil Christoph einen Teil davon führt. Und ich habe mich so geärgert, weil das wurde ja zeitgleich. Also Ines, da sind wir doch wieder bei der WM. Ich glaube, und dafür brauchst du keinen Aluhut. Aber ich glaube, die Politik hat gehofft, dass Deutschland ein bisschen länger dabei bleibt.
Mhm.
War jetzt nicht so.
Das so waren heißt, ja auch die Postings schon vorbereitet.
So, und dann kommt das große Paket und natürlich stürzt sich alle Welt auf diese bescheuertste Idee des Jahrhunderts mit der Krankschreibung ab dem ersten Tag. Und es ist ja einfach so dankbar, wie dann Herr Merz, Mr. BlackRock, uns erzählen will, ja, das bedeutet aber ja nicht, dass Sie am ersten Tag zum Arzt müssen. Schon mal versucht, beim Arzt rückwirkend eine Krankschreibung zu bekommen?
Bring, bring, bring.
Entweder hast du Glück oder nicht.
Bei einer Berliner Privatpraxis wird das wahrscheinlich gehen. Deswegen ist es in dem Universum von Herrn Merz einfach ganz
bequem. Ja, da kriegst du aber auch wahrscheinlich weiterhin deine telefonische Krankschreibung, beziehungsweise du brauchst gar keine, weil du dich ja bei Fehltagen im Parlament, du musst dich ja nicht krank melden, du kommst einfach nicht. Witzig übrigens, es hat sich jemand die Mühe gemacht und mal die durchschnittlichen Krankheitstage der Deutschen aufgelistet. Ich war schockiert, das war relativ hoch, 13,8, glaube ich. Ich muss nicht drauf festnageln, aber es war auf jeden Fall zweistellig. Dann hat man sich angeguckt, Mitarbeiter Bundestagsverwaltung, da waren es im Schnitt über 20. Und Fehlzeiten der Abgeordneten im Parlament, da kam man auf, was war die Zahl, 41. Ich guck mal, ob ich das nochmal, also ich möchte mich jetzt nicht auf die Zahlen festnageln lassen, aber so vom Abstand her stimmt das in etwa. Von daher, Herr Merz weiß einfach gar nicht, wovon er spricht.
Immer.
Du kannst im Einzelfall das Glück haben, dass es mal funktioniert, wenn dein Arzt sieht, naja, okay, wahrscheinlich war der Arm gestern auch schon ab. Okay. Oder wenn es richtig krasse Virusinfektion oder so ist, kannst du Glück haben. Aber alle Welt stürzt sich natürlich darauf. Und ich dachte so,
Moment mal.
Habt ihr das mit dem IFG gesehen? Und jetzt, es hat ein bisschen gedauert, aber es rollte dann ja doch eine große Protestwelle an. Und inzwischen haben alle mitgemacht. Transparency, Frag den Staat, Lobby Control, Greenpeace, Amnesty. Es gibt inzwischen einen offenen Brief, eine Petition und 110 Vereinigungen haben sich da zusammengetan. Und auch das wird natürlich wieder super, super doll geframed. Ja, das ist ja etwas, was quasi die Behörden und die Ministerien arbeitsunfähig macht. Diese Flut, diese koordinierte Flut. Und das ist ja auch die Absicht, die dahinter steckt, das zu bündeln bei
3, 2, 1.
Linksgrün versifften NGOs. Und dann dachte ich so, oh, halt die Fresse. Fakt ist, als einzelner Bürger weißt du gar nicht so ganz genau, wie stelle ich das an. Es ist unter Umständen ja trotzdem mit Kosten verbunden. Und das ist ein wichtiges Kontrollinstrument. Und Dinge wie die Maskendeals, RKI-Files, whatever, also jeder zweite Fall von Christoph, zeigt, wie wichtig das ist und was da so ans Licht gezerrt wird.
Total.
Welche unglaublichen Unsummen Ministerien an Anwaltskanzleien zahlen, um sich gegen berechtigte Auskunftsansprüche zur Wehr zu setzen. Das ist einfach absurd. Und da will man jetzt dran flicken. Und just die Person, die am meisten profitieren würde davon, sag ich jetzt mal so, die treibt das Ganze voran. Das finde ich halt absurd. Und es wird jetzt immer so runtergekocht, ja, das ist ja, soll einfach nur wieder auf die Person quasi der Fokus gerückt werden, für die es gemacht wurde, nämlich den einfachen Bürger. Und das stimmt einfach nicht.
Ach Quatsch.
Also, wenn man sich da mal anguckt, was geplant ist, du brauchst auch als einfacher Bürger wieder ein berechtigtes Interesse. Dazu kommt, dass künftig vorgesehen sein soll, dass Namen von Behördenmitarbeitern geschwärzt werden, auch von Führungspersonal und von prominenten Entscheidungsträgern. Die Kosten sollen hochgehen, die Gebühren. Also es sollen weitere Ausnahmetatbestände dazukommen und Organisationen wie Frag den Staat, Amnesty, wie Lobby Control sollen gar keine IFG-Anfragen mehr stellen dürfen.
Upsi, scusi, ist halt passiert.
Und das war für mich der absolute Aufreger unter den ganzen Themen.
Total,
das kannst du nicht machen.
Das, ja, im Sinne eines Rechtsstaats ist es nicht in Ordnung.
Es ist unwürdig.
Es ist nicht damit vereinbar, meiner Meinung nach. Und vor allen Dingen in Blick auf die Zukunft, die uns droht, sehr wahrscheinlich, ist es so gefährlich, das jetzt einzuschränken.
Mir fehlen dazu die Worte. Und ich finde nicht, dass du einfach in den Raum stellen kannst, Frag den Staat oder Lobby Control machen nichts anderes als orchestriert, irgendwas lahmlegen zu wollen oder zu schikanieren. Weißt du, wie oft ich irgendwelche Dinge bei Lobby Control nachgucke oder bei Frag den Staat? Ich informiere mich da.
Ohne Antworten kann ich nicht weiterleben.
Und das ist ja nicht so, dass sie die Informationen irgendwie groß framen. Da werden ja einfach die Anfragen auch veröffentlicht. Kannst du reingucken. Ich finde das super wichtig, ich finde das super spannend. Und der Witz ist, da denken die meisten gar nicht drüber nach, jetzt auch in der Jura-Bubble nicht, also außerhalb des Presserechts oder so, weil da kannst du ja mit die Doppelphalanx spielen. Du machst ja mal Auskunft Presserecht und parallel IFG, kannst es an unterschiedliche Adressaten richten und kriegst dann vielleicht in Gänze irgendwas, was du zu Informationen zusammenstückeln kannst. Ich habe jetzt gerade mit einem Kollegen gesprochen, der macht Recht alles rund ums Fahrrad und auch Zoll, Rückrufaktionen und so weiter. Und der stellt regelmäßig Anfragen an die Zollbehörden nach IFG. Was ist bei dir los?
Die Tür ist gerade einfach aufgegangen. Ich glaube, es ist nur der Wind.
Die Tür ist aufgegangen?
Ja, meine Zimmertür. Aber es ist keiner da. Also von daher, ein bisschen creepy.
Willst du mal gucken gehen? Jetzt ist es gruselig.
Nee, lieber nicht. Lieber bleibe ich hier vor der Kamera. Dann siehst du den Täter.
Ja, ich drücke jetzt noch auf Live gehen und dann haben wir ganz viele Zeugen.
Nein, es ist bestimmt nur der Wind.
Du hast ja aufs Fenster gekippt, oder?
Ja, ja, deswegen.
Ja, jetzt hast du mich komplett aus dem Tritt gebracht. Achso, ja, Pläne IFG, großer Haufen Scheiße. Und ich finde das super. Ich finde das super wichtig, dass es solche Organisationen gibt wie Frag den Staat. Und Petition ist gut gelaufen. Ich habe natürlich auch unterschrieben. Ich hoffe, dass sich da noch was dreht. Und ich war bei den Auskünften, die du auch im Anwaltsalltag, wenn du gewisse Rechtsgebiete beackerst, ja, immer mal bei der Zollbehörde einen IFG-Antrag stellen. Wegen Informationen, an die du sonst ja ohne weiteres nicht rankommst. Finde ich ganz interessant. Ja, und da will man jetzt auch ran. Und ich hoffe halt, und ich verstehe, hallo SPD. Why?
Ja. Tut mir zu sehr weh, darüber zu reden.
Aber ich habe jetzt gerade heute Morgen auch gesehen, die ersten Abgeordneten von der SPD äußern sich auch öffentlich dazu und sagen, sie sagen, Reform IFG an sich ist ja nicht schlimm. Aber um es zu erleichtern, effizienter zu machen oder vielleicht kostengünstiger, aber nicht das, was jetzt geplant ist. Weil du machst aus einem Transparenztool, machst du ein Blackbox-Instrument, für Korruption und weiß der Geier. Und das ist ja das Spannende. Christoph, der ja Master of IFG ist, finde ich, der war ja auch der war Vertrauensanwalt und hat Korruptionsthemen betreut in Berlin. Und er sagt, das war sowieso ein Thema und zwar sehr viel größer, als wir das vielleicht denken. Weil du denkst, ah, Korruption, denkst ja immer gleich an andere Länder. Ist nicht so, dass es hier nicht gibt. Und richtig crazy Fälle. Und er sagt auch, das wird zunehmen. Weil du kannst ja nichts mehr kontrollieren. Und selbst klar, wenn, du könntest das Ganze natürlich insofern umgehen, als dass du als NGO dann Hilfestellung gibst, dabei den Antrag zu stellen und es stellt ihn dann ein einzelner Bürger. Da musst du aber trotzdem berechtigtes Interesse nachweisen. Und dann dürfen die Auskünfte auch noch geschwärzt werden. Und ich finde ehrlich gesagt, gerade wenn es um gewisse Dinge geht, wurde bei Person X oder Y zum Beispiel der Sicherheitsstatus überprüft, ja, dann ist es schon ganz wichtig zu wissen, bezieht sich die Antwort jetzt auf diese Person?
Voll. Und das ist, also was mich enttäuscht, ist in einer Zeit, wo wir den Rechtsstaat sturmsicher machen müssen. Ich weiß nicht, was die CDU denkt, was passieren wird, mit welchem Selbstbewusstsein sie noch in die nächsten Wahlen gehen wird. Aber wir müssen es sturmsicher machen, wir müssen es sturmfest machen. Und wenn wir dann am Ende nicht mal wissen, was die Nazis machen, ist das ganz schön scheiße.
Also das macht mir echt Kopfschmerzen. Ich denke, dass der Protest und der Aufschrei jetzt so groß war. Also es war wirklich jetzt heute Morgen auch und gestern, also wirklich alles voll davon bei LinkedIn. Langsam auch in der Presse. Und da denke ich immer, wieso war die Presse jetzt nicht so? Also es hat wirklich ein bisschen gedauert, bis das kam. Und da dachte ich, Leute, euch betrifft's doch auch. Und zwar richtig massiv, weil du ganz viele Dinge halt auch über IFG anfragen kannst. Und unter Umständen kriegst du dann sogar eine abweichende Entscheidung im Vergleich zur Pressekammer. Also ich hoffe, dass das laut genug war, dass man jetzt doch die Hosen voll hat. Ich weiß es nicht. Oder dass die SPD mutig genug wird zu sagen, wisst ihr was? Wir haben das viel zu schnell durchgewunken, so wie uns das verkauft wurde. Weil ganz ehrlich, das halte ich gar nicht mal für ausgeschlossen, dass nicht alles en Detail durchdiskutiert wurde. Und dass man sich gar nicht vertieft damit befasst hat.
Ja.
Das weißt du ja, das weißt du ja nicht. Das ist jetzt spekulativ. Aber vielleicht haben einige Abgeordnete auch gedacht, also boah, das mit der AU, das wird laut. Und vielleicht war das auch gar nicht der Plan, das zu kaschieren, das IFG mit der AU. Ich weiß es nicht. Das ist ja nur immer das, was du so sehr schnell in den Raum stellen könntest, wenn du Böswilligkeit unterstellst. Vielleicht hat man sich gar nicht vertieft damit befasst. Jetzt hat Frag den Staat aber erklärt, was das bedeutet. Und vielleicht denkt man sich jetzt auch, Und vor allem, es soll ja auch Subsidiarität kommen. Das heißt, Abgeordnete nehmen sich selber ja auch die Möglichkeit, weil die haben ja auch ein Auskunftsrecht als Abgeordnete. Und dann würde da IFG ja auch wegfallen. Also das heißt, immer wenn irgendeine Art von anderem Auskunftsanspruch noch besteht, könntest du IFG auch nicht mehr geltend machen.
Ja, gefährlich. Gefährlich, gefährlich.
Ja, so. Das war mein Aufregerthema. Haben wir noch irgendwas Nettes? War da was Nettes? Es war heute noch gar nichts Nettes dabei, Ines.
Es war nichts Nettes dabei. Ich habe auf meiner Liste leider auch nichts Nettes. Doch, aber ich hab sowas Nettes, glaube ich.
Na gut, das GFF-Gutachten. Das kam ja auch während meines Urlaubs.
Ja, doch, das war nett.
So, das ein positiver Punkt. Steigen wir jetzt gar nicht groß ein. Viel Kritik dran wurde nicht geäußert. Also es gab ein, zwei Punkte, vor allem, dass das Gutachten mit KI erstellt worden sei. La, 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 Schnarch. Ja, wenn die KI fälschlicherweise zu viel rausgefiltert hat und nicht alles menschlich bewertet wurde, denkt mal drüber nach, was das dann eigentlich bedeutet. Können wir so stehen lassen, habe ich mit Chanyo schon drüber gesprochen. Aber da haben wir einen positiven Punkt.
Ja. Das stimmt.
Und du hast ja jetzt auch noch einen.
Ich habe auch noch einen. Also, sorry, jetzt stand ich auf dem Schlauch. Das müssen wir bitte rausschneiden. Also, nein.
Wir schneiden ja nichts aus.
Wir schneiden ja nichts aus. Nee, ich habe in dem Sinne einen positiven Punkt, dass ich jetzt zum Ende des ersten Teils meiner Anwaltsstation bin und eigentlich sehr zufrieden bin. Ich bin ja für diese Zeit gastweise der AG hier in Berlin zugeordnet worden und wollte da eigentlich nur nochmal sagen, dass ich das eigentlich ganz cool fand und dass das eine ganz coole Erfahrung war, nochmal mit anderen Referendaren zusammen zu sein und da den Horizont sich ein bisschen zu erweitern und will das gerne jedem ans Herz legen, der überlegt, seine Verwaltungs- oder Anwaltsstation oder auch Wahlstation in einem anderen Bundesland zu machen. Das für mich das auf jeden Fall eine sehr coole Erfahrung war, über den Tellerrand hinaus zu blicken und dass ich das sehr empfehle.
Wie lange hast du denn jetzt noch?
Also ich bin nur noch nächste Woche da, weil ich dann Urlaub habe, aber ansonsten noch 2,5 Wochen. 3 Wochen.
Und dann Hamburg.
Und dann Hamburg, genau. Dann wechsle ich nochmal die Station.
Dann müssen wir dann natürlich nach deinem Urlaub wahrscheinlich einen Stationsrecap machen noch.
Ja klar.
Also Halbzeit, aber das ist ja dann letztlich Halbzeit, ne? Weil du es gesplittet hast oder so.
Genau, das ist Halbzeit dann, ja.
Ja, dann ist es ein Half-Recap. Das machen wir dann. Weil das schaffen wir jetzt heute nicht mehr, weil du musst da ja auch gleich hin. Ich habe auf die Uhr geguckt.
Ja, genau.
Deswegen bist du auch schick.
Deswegen bin ich ein bisschen schick.
Deswegen bist du schick. Ja, dann machen wir das nächste Mal. So kleine Nettigkeiten habe ich jetzt sonst auch nicht mehr. Große Nettigkeit, Gutachten. Ansonsten viel Schrott passiert. Ja, ist so. Dann liebe Grüße nach Berlin. Aus Berlin. Mach doch mal was Geiles. Liebe Abgeordnete, das wäre so cool. Mach doch mal was Geiles. Finde ich gut.
Tito.
Ja.
Guti.
Haben wir das?
Haben wir das. Und wir hören uns in 2 Wochen und sehen
hören
uns
in. Ja.
Wenn ihr uns auch bei YouTube verfolgt, da freuen wir uns sehr. Und ansonsten folgt mal vorbei bei Instagram und.
Und YouTube.
Ja. Und YouTube.
Genau. Und ihr habt doch noch Interaktionsbedarf.
Jura und Trash hat Interaktionsbedarf.
Leute, kommentiert mal rein, das würde mich wahnsinnig interessieren. Welches Thema habt ihr, jetzt müsst ihr zurückdenken, weil das ist jetzt schon ein bisschen her, welches Thema habt ihr in den Medien, ganz gleich ob Presse oder Social Media, größer wahrgenommen? Das Thema Krankschreibung oder das Thema IFG und hat sich das im Laufe der Zeit gewandelt? Das würde mich mal wahnsinnig interessieren. Ja, kommentiert uns das doch mal drunter. Dann können wir das nochmal aufgreifen. So, dann haben wir das jetzt auch. Du gehst jetzt ins Büro. Ich gehe ins nächste Meeting. Und dann sehen wir uns in 2 Wochen, Ines. Und wenn du nochmal in der Nähe bist, gehen wir wieder lunchen.
Ja, sehr gerne.
Machen wir. Bis dahin, Ines.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Absolutität